ARD.
Überlastete Notaufnahmen, wie sich das ändern soll.
Kein Gas mehr aus Russland. Wir kriegen trotzdem genug zum Heizen.
Und fette Beute, warum altes Frittenfett auf einmal lukrativ für Diebe ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Hier sind Magdalena Bienert und Uli Spinnrath.
Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember. Auch von mir schönen guten Morgen.
So, da wo ich ja unseren Podcast immer aufnehme, das ist ja im Hauptstadtstudio. Unter den Linden ist um die Ecke Brandenburger Tor und auch die Charité, eines der führenden Krankenhäuser Deutschlands mit einer großen Notaufnahme. Das ist wirklich nur wenige hundert Meter entfernt. Und hier sind besonders tagsüber wirklich viele, viele Krankenwagen unterwegs. Und offenbar sitzen da nicht immer Notfallpatienten drin, wie ich jetzt durch unsere Recherche weiß.
Sie haben sich ein Papier geschnitten. Chirurgie, kommen Sie schnell. Ja, Papier. Ach, Sie können nur bis morgen früh bleiben, weil Sie in den Urlaub fliegen. Gar kein Problem. Schaffen wir. Ich fahre Sie persönlich zum Flughafen. Ach, wir rutschen alle mal in der Dusche aus und gehen zwei Wochen später in die Notaufnahme. Gar kein Problem. We listen and we don't judge.
Das ist der Influencer All Clinical. Er nimmt das Ganze natürlich ein bisschen hops. Er ist Berliner Assistenzarzt und berichtet viel über seine Arbeit, was er so erlebt. Er nimmt aber auch gerne mal aufs Korn, wie sich die Leute eben so eine Notaufnahme vorstellen und warum sie manchmal kommen. Und tatsächlich ist Berlin neben Hamburg die Stadt mit den meisten ambulanten Notfällen pro Einwohner.
So, und das ist ein Problem. Die Notaufnahmen in Deutschland waren im vergangenen Jahr nämlich so voll wie noch nie. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im letzten Jahr insgesamt etwa 13 Millionen ambulante Behandlungen registriert. Das sind 5% mehr als im Jahr davor.
Das bedeutet, dass täglich mehr als 35.000 Menschen die Notaufnahmen nutzen. Mal mehr, mal weniger ernsten Problemen. Maike Schmitz ist Leiterin der Pflege in der Klinik für Notfallmedizin im Evangelischen Krankenhaus Köln-Kalk. Und wir haben uns mit ihr über ihren Alltag unterhalten.
Naja, das ist zum Teil natürlich gerechtfertigt. Zum anderen Teil muss man sagen, dass ungefähr 40-50% der Patienten, die in die Notaufnahme kommen, hier eigentlich nichts zu suchen haben. Also sei es, ich habe seit einem halben Jahr Bauchschmerzen, die kommen zum Teil sogar noch mit dem Rettungswagen. Oder die kommen, weil der Hausarzt sagt, ich habe keinen Termin frei. Oder der Orthopäde sagt, der nächste Termin ist in 5 Monaten. Dann kommen die natürlich hierher und die blockieren uns die Ressourcen für die Leute, die wirklich richtig krank sind.
Und manchmal sind es auch einfach skurrile Fälle, warum die Menschen dann bei Maike Schmitz in der Notaufnahme landen. Zum Beispiel, weil die Smartwatch Alarm ausgelöst hat.
Sie sagen, hier meine Uhr sagt, ich habe einen Puls von 30 oder 50. Es gibt mehrere Patienten, die relativ regelmäßig damit auftauchen, weil eben ihre Smartwatch Alarm gegeben hat. Und das lässt sich dann klinisch überhaupt nicht validieren.
Wir spulen mal kurz zurück ins vergangene Jahr. Die Ampelkoalition hatte ja die Reform der Notfallversorgung als Teil der großen Krankenhausreform auf ihrer To-Do-Liste. Und der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte ein fertiges Konzept dafür. Aber ja, was dann passiert ist, wissen wir alle. Der Bruch der Regierungskoalition hat alles wieder verschoben.
So, und jetzt hat das CDU-geführte Bundesgesundheitsministerium einen neuen Entwurf vorgelegt und ihn auch schon an die zuständigen Ministerien in den Ländern verschickt. Dabei geht es um eine bessere Vernetzung der drei Versorgungsbereiche, nämlich dem vertragsärztlichen Notdienst, den Notaufnahmen der Krankenhäuser und den Rettungsdiensten. Und dabei soll im Prinzip herauskommen, dass es eine effizientere und kostengünstigere Notfallversorgung gibt.
Und ein entscheidender Punkt dabei ist, wenn es den Leuten nicht extrem schlecht geht, können sie sich erstmal über das Telefon Rat holen. Also gerade bei leichten Erkrankungen sollen Videosprechstunden den Leuten Wege und Wartezeiten ersparen. Und Maike Schmitz aus dem Krankenhaus aus Köln sagt, es müsse auch viel mehr Aufklärung noch passieren.
Also man bräuchte sicherlich einmal noch mal ein anderes Verständnis innerhalb der Gesellschaft, wofür eine Notaufnahme wirklich zuständig ist. Das heißt, das wäre Kreislaufbeschwerden, Herzinfarkt, Schlaganfall, ich habe mir den Fuß gebrochen, aber ich habe seit 2 Tagen Gastroenteritis, ich bin 18 Jahre alt und habe 36,5 Temperatur und schaffe es zu Hause nicht mehr. Das sind natürlich keine Leute, die in die Notaufnahme gehören.
Und die 112 als Notrufnummer ist ja eigentlich auch nur für wirklich ernste Fälle gedacht. Es gibt auch den bundesweiten ärztlichen Bereitschaftsdienst mit der 116 117. Da kriegt man Infos oder es kommt sogar ein Arzt zu mir nach Hause aus der Bereitschaft. Beide Nummern sind aber bislang nicht miteinander koordiniert. Die laufen parallel vor sich hin. Auch das soll in Zukunft verbunden werden. Dann könnten weniger kritische Fälle an den ärztlichen Bereitschaftsdienst übergeben werden, quasi, auch wenn ich bei der 112 anrufe, während die Rettungskräfte dann für die lebensbedrohlichen Notfälle frei bleiben.
Das könnte frühestens 2027 passieren. Und dieses sogenannte Gesundheitsleitsystem soll aber auch nicht verbindlich sein, weil es benötigt auch noch eine Software für standardisierte Notrufabfragen. Und Recherchen vom SWR haben gezeigt, 2023/24 ein Fünftel der Rettungsdienstbranche nutzt noch gar keines dieser wissenschaftlich empfohlenen Systeme.
Wir haben es gestern schon mal kurz angerissen. Die Europäische Union will die Einfuhr von russischem Gas bis Ende 2027 endgültig einstellen. So, und weil man jetzt ja denken könnte, hä, wie russisches Gas? Das kommt immer noch zu uns, trotz des Krieges seit fast 4 Jahren. Gucken wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf.
Genau. Fast die Hälfte der Gasimporte in die EU kam vor dem Krieg aus Russland. Aber ja, ich hatte es auch immer im Kopf, dass es ja eigentlich schon längst eingestellt ist. Also, dass wir kein russisches Gas mehr importieren. Sowohl, weil wir das nicht wollen, um den Angriffskrieg auf die Ukraine nicht mitzufinanzieren, aber auch, weil Russland uns längst den Gashahn abgedreht hat. Aber es ist wie so oft in der EU, ein Wir ist nicht gleich Wir.
Genau, da kommt immer noch russisches Gas in Mitgliedstaaten der Europäischen Union an. Zwar nicht nach Deutschland, aber unter anderem nach Ungarn und in die Slowakei. Die beiden Länder nutzen das Gas immer noch für ihre Energieversorgung. Letztes Jahr waren es auch sogar noch Frankreich, Italien und Tschechien. Und auch Rohöl kommt, wenn auch nur in sehr kleinen Mengen, immer noch in der Slowakei und Ungarn an.
Ja, und damit verdient Russland immer noch Milliardenbeträge, die es natürlich nutzen kann, um den Krieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren. Und das will die EU nicht weiter hinnehmen. Deshalb jetzt der endgültige Stopp der Lieferungen bis Ende 2027. Wobei es auch dagegen Proteste gibt von, na klar, Ungarn und der Slowakei. Die sagen, das schaffen wir so schnell nicht, das gefährdet unsere Energieversorgung. Und die beiden Länder wollen sogar Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen.
Inzwischen ist es übrigens so, dass das meiste Gas, das die EU-Länder bekommen, aus Norwegen stammt, aber auch die USA und viele andere Staaten versorgen uns hier mit Gas. Deshalb müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass die Speicher leer laufen, trotz der eingestellten Lieferungen aus Russland. Unsere deutschen Gasspeicher sind im Moment zu knapp 70% gefüllt.
Und das ist zwar deutlich weniger als in den vergangenen Jahren, aber das liegt daran, dass der letzte Winter recht kalt war und wir viel Gas zum Heizen verbraucht haben. Der Chef der Bundesnetzagentur sagt aber, dass das auch deshalb gar kein Problem ist, weil wir inzwischen Flüssiggasterminals haben, die uns als Ergänzung zum Pipeline-Gas versorgen.
Und auch die EU-Kommission sagt, dass selbst der komplette Verzicht auf russisches Gas ab Ende 2027 kein Problem für unsere Energieversorgung darstellt, weil es eben genug andere Anbieter von Gas auf dem Weltmarkt gibt.
Unsere Kurznachrichten.
Die Engpässe bei Kindermedikamenten sind weniger geworden. Maßnahmen der Politik haben also offenbar geholfen. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder zu wenig Medikamente, zum Beispiel Paracetamol, Fiebersäfte für Kinder. 2023 hat der Bundestag deshalb ein neues Gesetz verabschiedet, mit dem unter anderem Preisregeln für Kindermedikamente gelockert und größere Vorräte vorgeschrieben wurden. Seitdem hat sich die Lage zumindest bei den Kindermedikamenten entspannt.
Im Supermarkt könnten bald Lebensmittel verkauft werden, die mit Gentechnik verändert wurden, ohne dass wir das merken. Vertreter der EU-Länder und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, dass sowas nicht mehr gekennzeichnet werden muss. Es geht zum Beispiel um Obst und Gemüse, das so verändert wurde, dass es Dürren aushält und weniger Dünger braucht.
Einige Ärzte, die in Syrien Menschen gefoltert haben sollen, praktizieren mittlerweile in Deutschland. Das geht aus Unterlagen über das Assad-Regime hervor, das vor 2 Jahren gestürzt worden ist. NDR, WDR, SZ und internationale Partner haben die Daten analysiert. Darin geht es auch um Militärkrankenhäuser und Ärzte, die Teil des Foltersystems waren.
Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet 2029 in Deutschland statt. Dafür hat Deutschland gestern den Zuschlag als Ausrichter bekommen. Sogar mit einer sehr deutlichen Mehrheit vor Schweden, zusammen mit Dänemark und der Bewerbung aus Polen. Und in diesen Städten hier soll gespielt werden. Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.
Ja, was mit Berlin? Momentchen mal.
Pech gehabt.
Heute startet China Eastern Airlines den längsten Direktflug der Welt zwischen Shanghai und Buenos Aires. Die Strecke ist ungefähr 20.000 Kilometer lang und das dauert mehr als 25 Stunden für den Hinflug und 29 für den Rückflug. Bei dem Flug handelt es sich zwar um Direktflug, allerdings nicht um einen Non-Stop-Flug, weil in Neuseeland muss mal kurz aufgetankt werden.
Und jetzt wird's fettig. Uns war das vorher auch nicht so klar, aber Recherchen unserer Kollegen vom Saarländischen Rundfunk haben gezeigt, altes Fett ist offenbar eine richtige Wertanlage. Hm. Deutschlandweit stehlen Kriminelle gebrauchtes Speisefett, das in Restaurants und Fastfoodketten so anfällt, und da geht es echt um Millionenschäden.
Da sind wirklich kriminelle Banden unterwegs, die gezielt bei Gastrobetrieben und Recyclingunternehmen altes Speisefett stehlen. Dem SR liegen viele Aufnahmen von Überwachungskameras aus verschiedenen Bundesländern vor, die diese Diebstähle belegen. Und ja, irgendwie klingt es ja erstmal skurril, ne? Mhm. Aber wenn man die Hintergründe kennt, macht's Klick und zeigt auch, warum das wirklich eine ganze Branche in Bedrängnis bringt.
Also warum ist dieses olle Fett so begehrt? Es kann halt recycelt werden und ist dann ein lukrativer Rohstoff für Biodiesel und HVO-Kraftstoff. HVO ist so ein Kraftstoff, der reduziert CO2-Emissionen um bis zu 90% im Vergleich zu herkömmlichem Diesel, ist also eine super klimafreundliche Alternative. Und in der Gastrobranche ist es so, dass die Gastronomen ihr altes Fett an Recyclingunternehmen verkaufen und die verkaufen es dann weiter an Aufbereitungsbetriebe oder, wenn sie es selber aufbereiten, direkt an Raffinerien.
Und man bekommt bis zu 900 Euro, also die Recycler bekommen bis zu 900 Euro aktuell für eine Tonne, also 1000 Kilo aufbereitetes Altfett. Aber wenn jetzt die, ich sag mal, die Fettmafia kommt, so nenne ich sie mal, dann haben die Recyclingfirmen wirklich ein Problem, weil die Kriminellen ihnen quasi ihre Geschäftsgrundlage klauen.
Wenn wir Touren fahren mit unseren Fahrzeugen, haben wir am Tag circa 2 bis 3 Diebstähle, die wir gesichert nachweisen können. Die Grauzone ist allerdings wesentlich höher.
Stefan Hennig aus Germersheim in Rheinland-Pfalz ist so ein betroffener Recyclingunternehmer. Durch Altfettdiebstahl ist ihm in diesem Jahr schon ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden, sagt er. Und er spricht da sogar von einem existenziellen Risiko.
Und Entsorgungsunternehmen greifen schon wegen dieses zunehmenden Diebstahls zu Sicherheitsmaßnahmen wie GPS-Überwachung, wie zum Beispiel Heiko Lesch aus Franken.
Wir schützen uns selbst schon vor Diebstählen, indem dass wir die Sammelgebinde mit Bügel verschließen, wo also nur der Gastronom dann ein Schloss dafür hat, dass er es öffnen kann und befüllen kann. Wir statten teilweise die Sammelgebinde mit GPS-Tracker aus, um den Weg des Diebesguts zu verfolgen.
Diese Fettdiebe verkaufen das geklaute Fett ins Ausland und sie müssen hierzulande auch bis jetzt zumindest kaum Strafen fürchten. Es gibt zwar hunderte Anzeigen der Entsorgungsfirmen, aber zumindest bislang richten sich die Ermittlungsverfahren eher gegen einzelne Fahrer, die dann mal mit Altfett im Transporter erwischt worden sind, aber eben nicht gegen die möglichen Hintermänner. Mhm.
Sascha Roth vom Branchenverband BDE sagte, die Entsorger fühlen sich da von den Ermittlungsbehörden schon recht alleingelassen.
Der jeweilige Einzelfall mag manchmal relativ klein sein, was den wirtschaftlichen Schaden dann betrifft. Es ist aber einfach die Fülle des Ganzen. Und die große Problematik, die wir eben haben, ist, dass die einzelne lokale Polizeidienststelle ja hier erstmal von einem kleineren Delikt ausgeht. Wir aber in der Gesamtschau definitiv schon von einem hohen Organisierungsgrad ausgehen müssen.
Und Experten zufolge wird die Nachfrage nach Altspeisefett für Biodiesel in den kommenden Jahren weiter steigen und mit dieser Nachfrage dann vermutlich auch die Preise.
Ja, und die Entsorger befürchten deshalb auch eher noch eine Zunahme der Diebstähle. So, und wir haben noch das Comeback des Jahres. Nicht alle haben ihn vermisst, ich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Er hier ist nämlich zurück.
Da ist er wieder. Komplett rund erneuert.
Ein Hund im Büro? Also ihr werdet es erkannt haben, das war Bernd Stromberg, der schlimmste Chef Deutschlands.
Oh ja, Stromberg kehrt heute zurück auf die große Leinwand. Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause gibt es einen neuen Kinofilm. Und wir können garantiert uns darauf verlassen, dass es gibt maßlose Selbstüberschätzung, kein Taktgefühl, kein Feingefühl, dafür eine hundertprozentige Treffsicherheit, wenn es um Fettnäpfchen geht und schlechte Sprüche. Also man muss sagen, in den 2000ern hatte die Serie Kultstatus.
Ja, auf jeden Fall. Und gespielt wird der Chef der Schadensregulierungsabteilung einer Versicherung natürlich wieder vom einzig wahren Christoph Maria Herbst.
Er ist und bleibt der Fels in seiner eigenen Brandung. Und tritt nach wie vor auf jeden Schlips, der vor ihm baumelt. Also er ist sich auf erschreckende Weise treu geblieben.
Erschreckende Weise treu geblieben. Also politisch inkorrekt, damit können wir auf jeden Fall rechnen im neuen Film. Und das ist in diesen Zeiten auch ganz gut, meint der Schauspieler.
Es ist auch Unsinn, was der ein oder andere selbsternannte Kritiker sagt. Man darf gar nichts mehr sagen in Deutschland. Doch. Man darf sogar so einen Unsinn sagen, nämlich, dass man gar nicht mehr alles sagen kann.
In diesem Sinne, bis morgen.
Wir hören uns. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.